Später kam dann diese Idee der Search. Da hat der Patrick Isume angerufen und gesagt, Martin, ich habe da was, was hältst du davon? Und dann habe ich das vorgetragen. Eigentlich wollten wir das ja mit den Scorpions gemeinsam machen. Und dann hat der deutsche Verband es ja völlig verboten und hat dann da wild um sich geschlagen und wirkliches Chaos meiner Meinung nach verbreitet. Und dann hat der Verein intern Angst bekommen. Und dann war ich eigentlich ja arbeitslos.
Herzlich willkommen bei Football Hautnah, der Podcast, bei dem dich ELF-Coach Martin Hanselmann mit in seinen Alltag nimmt. Moderiert wird das Ganze von mir, Johannes Reuter. Ja, Martin, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie geht's so und was war so los die letzten Tage?
Ja, guten Morgen erstmal, Johannes. Ich bin noch ein bisschen müde. Wir hatten am Wochenende die Coaches Convention gemeinsam mit dem Andy Meyer und seiner Football School. Und da haben wir natürlich viele Referenten, viel Football gemacht, viele Referenten gehört, tolles Feedback bekommen und natürlich auch viele Gespräche mit Teilnehmern gehabt.
Okay, und ELF-Commissioner Patrick Isume war auch mit dabei, hast du im Vorgespräch erzählt, hat der auch was Tolles dazu beigetragen?
Ja, der Patrick hatte einen Vortrag gehalten, mal wieder richtig Football, also da, wo er ja herkommt, wo seine Wurzeln sind. Er hat die 55 Bracket Coverage in der Red Zone vorgestellt und war Teil dieser Convention. Da gehören aber auch andere Trainer mit dazu. Also aus der ELF war auch Will Gunn, der Cheftrainer von den Istanbul Rams, mit dabei. Und dann natürlich viele andere Trainer auch noch. Interessant ist eben die Verbindungen, die man dann auch in die USA wieder hat. Da war Garen Holy, der war lange in München bei den Cowboys ja Trainer und ist jetzt an der Carroll University, woher zum Beispiel bei uns wieder der David Mesa, unser Tight End, kommt. Er kommt von dieser Schule. Dann ein alter Weggefährte von mir, der Brian Michalowski, der jetzt bei Ohio State coacht und der 2014 noch bei mir mit Assistant Coach war, hat Defense gemacht in Köln damals. Dann natürlich Leute wie der Clay Iverson, der 99, 2000 für mich gespielt hat, in Rodenburg noch. Und dann ja ein sehr erfolgreicher Highschool-Trainer geworden ist. Der ist der Highschool-Trainer von allen Watt-Brüdern, also J.J. Watt. Echt, angefangen. Ja? Ja, bis hin Jess Fogler. Die sind alles Leute, die ich halt im Laufe der Zeit getroffen habe oder auch wir drüben in Amerika kennengelernt haben. Ja, war einfach toll. Ist einfach toll, dann wieder mit Trainern zusammen zu sein, Wochenende zu verbringen. Auch wenn es nur online war wegen der Pandemie, war schon wieder toll, sowas zu machen und Teil des Ganzen zu sein. Ich habe ja bis vor der Pandemie über 15 Jahre lang eine Convention organisiert und daraus entstand es jetzt und hoffentlich können wir es bald auch wieder mal in Person machen.
Ach cool, ja, weil das würde gleich die erste Frage, die mir Harald noch geschickt hatte, das war so Stichwort eben Zusammenarbeit mit anderen Franchise-Trainern, ob es da Meetings gibt, bei denen sich dann Trainer treffen und Erfahrungen austauschen oder hat da jeder Trainer sein Playbook und hütet es wie den Heiligen Gral?
Ich glaube, die einzelnen Teile hütet man natürlich, aber ein Playbook, es ist die Terminologie, die anders ist. Wir laufen inside, wir laufen outside, wir laufen kurz, wir laufen tief. Es gibt ein Screen Package, es gibt ein Goal-Line Package, Situational Packages. Das, glaube ich, ist bei allen ähnlich. Die Terminologie ist wichtig. Und wie arbeitet man in diesem Jahr mit Audible-Systemen? Wie ändert man seine Spielzüge? Das sind die Dinge, die man sicherlich auch nicht gerne nach außen trägt.
Okay, weil da auch die zweite Frage von Harald. Mit Tom Sola kommt ja jetzt ein Coach in die ELF, der in der NFL Head Coach und jahrelang Defensive Line Coach war. Lernt man von solch einem Coach noch oder bist du so ein alter Hase, der sich da nicht mehr inspirieren lässt? Wie ist das?
Also wir lassen uns, glaube ich, als Trainer immer inspirieren. Und das Schöne ist, dass es gerade da und das ist jetzt eine Sache, die ich unter Trainern, gerade auch in den USA, als toll finde, dass auch NFL-Trainer sich von Highschool-Trainern inspirieren lassen und Ideen austauschen. Denn es hat ja nichts mit dem Level zu tun, auf dem man spielt. Das Spiel bleibt das Spiel. Und jeder hat gute Ideen und jeder hat Ansätze. Wir teilen die miteinander und so entsteht natürlich auch immer diese tolle Entwicklung in unserem Sport und diese schnelle Entwicklung im American Football. Es ist ja ein Sport, der sich sehr schnell entwickelt.
Hast du da ein Beispiel, wo du sagst, okay, das hat ein Highschool-Headcoach dann dem NFL-Headcoach irgendwie mitgegeben, so als Impuls? Weißt du da was?
Ich weiß, dass damals diese Delay-Blitz-Variante, die kam aus dem College und die ist dann übertragen worden. Also der Joe Paterno und der John Rosenberg. Der John Rosenberg hat lange in Deutschland gecoacht oder in Europa generell. Der war, glaube ich, auch in Italien und dann in Deutschland. Auch von ihm habe ich sehr viel gelernt, habe sehr viel mit dem John Rosenberg gearbeitet und auch sehr gerne. Und dieses Delay-Blitz-System ist dann auch übernommen worden von der NFL. Ich denke auch, dass viele Colleges, wenn man das jetzt mal einfach so lapidar sagen kann, Colleges ja oftmals die Entwicklungsabteilung der NFL ist. Und das, was dann da funktioniert, das wird dann übertragen. Da gab es mal die Idee dieser Wildcat-Offense, wo der Ball direkt an den Running Back abgegeben wird. Das hat man dann versucht, in der NFL auch mal so ein bisschen zu übertragen, weil ja die Quarterbacks oder die Spieler aus dem College rüberkommen in die NFL. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Und gibt es andere Dinge, die vor vielen Jahren, ganz, ganz früher hatte man viel Option gespielt, also Lauf-Option, sieht man jetzt immer wieder mal in der NFL, aber nicht so im Durchsatz, weil sich eben die Verteidigung dann anders entwickelt hat, viel zu schnell ist für dieses Spielsystem und nur in bestimmten Situationen eben einsetzbar ist.
Ich habe noch ein weiteres Feedback von Mike, der gemeint hat, hey, Podcast gefällt ihm gut und findet er sehr interessant. Und die einzige Anmerkung, die er dann so ein bisschen hatte, war, ja, wir haben jetzt so in der ersten Folge vielleicht den Fußball etwas schlechter dastehen lassen. Da wollte ich jetzt auch nochmal kurz einhaken. Also ich bin selbst auch nach wie vor Fußballfan. Ich war auch 2016 in Frankreich an der EM unterwegs und wer das Spiel gegen Italien mit dem Elfmeterschießen oder dann auch das Halbfinale gegen Frankreich mit der Stimmung in Marseille in dem Stadion, das werde ich auch nie vergessen. Also ja, ich bin ja nach wie vor Fußballfan auch. Für mich war eben einfach, ich war in den USA 2019 und im Mai, da waren leider keine Footballspiele. Dann habe ich mir ein Baseballspiel von den Chicago Cubs angesehen und war auch bei dem Playoff-Spiel der Milwaukee Bucks im Stadion, bei dem Aaron Rodgers diesen legendären Bier-Ex-Challenge da verloren hatte. Da war ich zufällig genau in dem Spiel drinnen und das fand ich halt spannend, weil da echt einfach eine coole Stimmung war, sowohl bei Baseball, auch wenn ich keine Ahnung vom Spiel an sich hatte. Da gehen alle hin und wollen irgendwie Spaß haben, wie wenn wir uns in der Kneipe abends noch mit ein paar Leuten verabreden, da gehen die so zum Baseball spielen und haben da eine gute Zeit. Und auch in dem Playoff-Spiel von den Milwaukee Bucks gegen die Toronto Raptors, da war auch eine richtig klasse Stimmung. Und naja, als sie dann eben eingeblendet hatten, dass hier Aaron Rodgers das Bier nicht geschafft hatte, da ging es dann natürlich ab. Da hat ihn ja David Bakhtiari seinen Offensive Tackle herausgefordert mit der Bier-Ex-Challenge. Und ja, das ist einfach eine ganz andere Stimmung. Und ich wünsche es mir, dass das eben für die ELF also auch so wird, dass man einfach hingeht, Spaß hat, das Event feiert und eine gute Zeit hat.
Ja, das wäre auch toll. Also auch ich schaue mir Fußballspiele an, muss ich ehrlich zugeben. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlecht.
Ja, das passt doch, ja. Nee, also wollten wir jetzt nicht so schlecht dastehen lassen. Dann hatte eben Christoph gemeint zur Folge 2, dass er den Punkt wirklich sehr interessant fand, dass beim Fußball eigentlich fast keine Pausen sind, dass die Athleten sich mal anders vorbereiten können. Denn ihm ist es zum Beispiel aufgefallen bei Leon Goretzka, der hatte in der Corona-Pause der ganz stark trainiert und irgendwie so einen ganz anderen Körper dann und ein ganz anderes Spielverständnis dann nochmal gehabt, indem er sich da bewusst dann darauf vorbereitet hat und trainiert hat. Und das war wirklich ein mega interessanter Punkt. Der war mir persönlich auch überhaupt nicht bewusst.
Ich denke auch, dass da stark trainiert wurde in der Zeit. Und das sind auch tolle Athleten. Also die Fußballspieler sind genauso Leistungs- und Spitzensportler wie die anderen Athleten auch. Also da gibt es kein Vertun. Und 14 Kilometer innerhalb dieser Zeit ständig mit Antritt und Stopp zu laufen, ist auch eine Riesenleistung. Das muss man schon auch so sagen.
Absolut, ja. Und wenn du hattest ja auch schon gesagt, der hat ja auch krass viel getan im Fußball, was ja Taktik und Strategie angeht. Also das ist ja auch nicht ohne.
Nee, auf keinen Fall.
Da reicht nicht nur die Magace Vollgas bis zum bitteren Ende, ich lasse die Leute schwitzen, sondern da, ja.
Ja,
Gehört ein bisschen mehr dazu.
Ja,
du hast doch Felix Magath sogar mal getroffen, irgendwo in dem Flug oder so, oder?
Ja, genau, bei dem Flug habe ich den mal getroffen. Wir haben zusammen ein Flugzeug, also einen Flug geteilt am Flughafen. Ich glaube, in Frankfurt war das, haben wir uns mal getroffen, ja.
Und wie war Felix so?
Du, sympathisch. Also ich kann es jetzt nicht anders sagen. Wir haben uns auch nur kurz ausgetauscht und das war es dann schon. Und dann war es das. Mehr ist es also nicht mehr. Also ich könnte, würde jetzt nicht sagen, ich kenne den Felix Magath. Ne? Zum Beispiel würde ich jetzt nicht gehen.
Okay, okay. Aber ein respektvoller Austausch unter Coaches, Trainer.
Genau, auf alle Fälle, ja.
Mhm. Ja, sehr schön. Gut, und dann würde ich mal zu unserem Hauptthema der heutigen Folge kommen. Und zwar, Katharina hatte ja gefragt, sie würde es interessieren, wie deine Laufbahn im Football so war, wie dein Einstieg so war. Denn es gibt jetzt ja auch einige, die dich jetzt noch nicht so kennen und über deine Laufbahn im Football Bescheid wissen. Und genau, da gehen wir jetzt mal darauf ein, denn du hast angefangen in Rodenburg bei den Franken Knights 1999 als Spielertrainer, hat es da sogar die erste Saison ein bisschen Schwierigkeiten, bis es dann richtig losging, also auch ein paar Niederlagen eingesteckt. Und aber schon in der zweiten Saison bei den Franken Knights hast du es dann wirklich geschafft, dass ihr dann auch die Meisterschaft in der GFL 2 Süd gewinnt und somit auf den Aufstieg hattet. Danach ging es Schlag auf Schlag weiter. 2001 hast du die Nationalmannschaft des American Football Verbands übernommen und bist mit der deutschen Nationalmannschaft das erste Mal Europameister geworden. 2005 habt ihr die World Games dann gewonnen. Das ist ein Event, bei dem man sich so Sportarten für Olympia mitbewerben können, habt ihr auch dann geschafft. Dann ab 2008 warst du Cheftrainer bei dem Traditionsverein Düsseldorf Panda, 2012 dann Chefcoach von den Nürnberg Rams, 2013 von Cologne Falcons, mit denen du auch 2014 das Halbfinale im German Bowl erreicht hattest. 2016 warst du dann bei der Wahl des Coach des Jahres 2016 vom Verband Bayern mit dabei, hast es gewonnen. 2017 die Meisterschaft Bayernliga mit Würzburg Panthers und seit 2020 dann Head Coach Stuttgart Scorpions, war mit Corona etwas schwieriger zu trainieren und dann kam der Übergang zu den Stuttgart Surge. Das war jetzt mal so grob umrissen. Wir werden in den nächsten Folgen da jeweils noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen abholen, wie ging es in Rodenburg los und wie war dein Start?
Angefangen hat es in Rodenburg schon viel früher. Das war Herbst 1982, glaube ich, war es das erste Training der damals Rodenburg Knights. Und da war ich schon mit dabei. Und dann haben wir damals ja, wir waren so ein Ableger von den Ansbach Grizzlies. Das hatte damals der Nick Nagel initiiert. Der war Spieler bei den Grizzlies, ein sehr guter Footballspieler. Und der hat so die ersten Schritte dann nach Rodenburg gebracht im American Football. Wir haben dann immer sehr viel auch mit amerikanischen Soldaten noch zusammengespielt. Und ich denke so, das sind so meine Wurzeln des American Football, Nick Nagel und die Rodenburg Knights. Ich kam aus der Leichtathletik und bin dann zum Football gekommen und habe mich in den ersten Jahren da sicherlich auch für mich noch gar nicht so richtig einordnen können. Das hat sicherlich ein bisschen gedauert. Mir hat es Spaß gemacht. Es war unglaublich schön. Ganz anderer Sport, ganz andere Sportart, die es damals gab und neu für alle. Und aus dem Grunde sicherlich auch sehr interessant. Auch andere Menschen dort kennengelernt, die mir sehr ans Herz gewachsen waren dann. Es war einfach toll in dieser Mannschaft, in diesem Mannschaftsgefüge, etwas Neues aus Amerika rübergeschwappt, sicherlich auch interessant zu spielen und so hat es angefangen in Rodenburg. Und wir sind ja dann gleich in der zweiten Bundesliga eingestiegen. Da gab es noch nicht so sehr viele Ligen. Waren eigentlich auch immer erfolgreich in Rodenburg, muss man sagen. Der Football in Rodenburg war viele Jahre immer erfolgreich, immer erste, zweite Bundesliga. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich gespielt habe, aber bestimmt, also über 10 Jahre, würde ich mal sagen, so 11 bis 13 Jahre irgendwie, war ich auch Spieler. Dann hat man natürlich mangels der Leute immer wieder Trainer gesucht. Das war nicht ganz so einfach. Wir hatten dann damals auch mal Bill Perry, war so ein ganz bekannter Deutscher, wie auch immer man das sagen will, der vom Football was verstanden hat. Der war dann auch mal unser Coach. sicherlich der bedeutendste Coach und der in Rothenburg auch die Wurzeln so geprägt hat, war der Colonel Pollard aus Illesheim. Der hat selbst in der NFL gespielt damals, war ein Tight End der Washington Redskins. Und der hat uns dann auch wirklich Football beigebracht in Rothenburg. Also von dem konnten wir sehr viel lernen, konnten wir sehr viel mitnehmen. Und der ganze Verein hat davon partizipiert. Und dann war auch so ein Hype da. Es kam da alles rein. Und Anfang der 90er kam dann auch die World League. Da hatte ich den großen Vorteil, dass ich den Ernie Stoudner kennenlernen durfte von der Frankfurt Galaxy, mit dem ich sehr viel zusammengearbeitet habe und sehr viel Zeit verbracht habe auch. Das war so die Zeit, wo ich dann zum Trainerjob langsam wechselte. Dann gab es ein Ereignis. Wir hatten dann in Rothenburg hier mal die Chance, ein amerikanisches College nach Rothenburg zu bringen und da so ein Spiel zu machen, also die Knights damals dann gegen ein College zu spielen. Und dann war das ein amerikanisches College, das sich beworben hatte, die eben auch Knights hießen. Das waren die damaligen Wartburg Knights. Mhm. Und das war so der Ausschlag, wo man sagt, Mensch, Knights gegen Knights aus Amerika, das ist eine Riesenshow. Die Riesenshow blieb aus, aber es war ein ganz tolles Erlebnis für die Spieler und für die Zuschauer. Aber ich weiß noch, wir hatten uns damals natürlich viel mehr erwartet. Wir dachten, da kommen dann Tausende von Zuschauern, aber das war nicht so der Fall, weil es halt einfach auch noch unbekannt war. Von da an habe ich eine Freundschaft oder seitdem pflege ich eine Freundschaft mit dem Cheftrainer des damaligen Colleges, dem Bob Nielsen. Wir haben uns auf Anhieb wirklich gut verstanden und dann bin ich rüber ans College zu ihm, habe dort sehr viel gelernt, war da viele Male und habe viel Zeit dort auch verbracht, drüben in den USA, und habe da eigentlich das Coaching-Handwerk so richtig gelernt damals bei dem Bob Nielsen, der dann weitere Stationen hatte, seinen Weg gemacht hat und uns heute noch eine Freundschaft verbindet und wir auch regelmäßig telefonieren und uns gegenseitig besuchen. Der Bob ist auch immer wieder bei Conventions hier als Speaker. Aber man muss dazu sagen, ist ein sehr erfolgreicher Football-Trainer, der zwischenzeitlich im Division One NCAA College-Bereich tätig ist und dort South Dakota Coyotes coacht. Er eben dort seinen Weg gemacht hat und ich das auch immer wieder mit begleiten durfte und natürlich für mich sehr, sehr viel lernen dürfen.
Okay, also du hast viel über College Football dann dir dein eigenes Wissen angeeignet, weil damals stelle ich mir es ja noch schwieriger vor, dass du dann auch die Videoanalysen, das hast du in der letzten Folge gemeint, dass dein Hauptjob eigentlich Videoanalysen sind. Das war ja damals mit Videorekorder dann noch etwas schwieriger, dann Spiele zu analysieren und sich dann da auch weiterzubilden.
Ja, aber man hat es im Football wirklich relativ früh schon angefangen. Das war dann erst mit VHS-Kassetten, ne, vorwärts, rückwärts. Ich weiß noch, in den ersten Zeiten der GFL haben wir die VHS-Kassetten hin und her schicken müssen. Dann musstest du am Montag die Kassette wegschicken vom Wochenende, damit die Trainer das anschauen konnten. Und vorwärts, rückwärts, da nochmal angeguckt und Band kaputt, blöde Qualität. Ja, das waren damals so die Zeiten, die Anfänge des Ganzen hier in Europa. Aber es hat immer Spaß gemacht, hat immer unglaublich viel Freude gemacht.
Und haben dir dann deine Connections in den USA dann auch was gebracht, dass die dir immer wieder Kassetten rübergeschickt haben zum Analysieren, zum Weiterlernen?
Auf alle Fälle. Ich habe über die Kontakte auch dann relativ früh Kontakt in die NFL gehabt und wir haben dann immer Kassetten bekommen aus den USA, also von der NFL, so wie heute noch, wo Spielzüge analysiert werden, wo wir Dinge lernen können. Das sind alles Sachen, die wir damals einfach hatten und sich sicherlich auch zur Vernetzung, und die Vernetzung war sicherlich gut auch, um selber besser zu werden.
Und dann 2001, Nationalmannschaft des Footballverbandes Deutschland und zum ersten Mal Europameister geworden mit diesem Team. Da war ja der Start war ja gar nicht so ohne, weil die vorher knapp verloren hatten, ein, zwei Jahre vorher, und dann einige erfahrene Headcoaches weggegangen sind. Und dann kamst du von dem kleinen Rothenburg ob der Taube, von den Franken Knights, und hast als junger Trainer mit, wie alt warst du da, Anfang 30?
Ich weiß es nicht mehr. Es ist eine gute Frage. Nein, ich glaube Mitte, Ende 30. Ich glaube
Mitte, Ende 30. Ja, okay, so, ja. Genau. Also hast als junger Coach dann noch nicht so den großen Namen in der Football-Welt und dann das deutsche Team übernommen und direkt Europameister geworden. Wie war das?
Ja, spannend. Also man muss sagen, mein Vorgänger war der John Ralston, ein sehr renommierter NFL-Trainer, sehr, sehr guter Coach gewesen. Und was da passiert ist, dass sie das Spiel so knapp verloren hatten, die vorherige Europameisterschaft, das kann ich natürlich auch nicht sagen, das weiß ich nicht. Das ist aber in die Geschichtsbücher eingegangen, weil man eben mit 3 Scores geführt hat und sich das dann hat noch wegnehmen lassen, mit 1 Punkt verloren hat. Und dann war die Nationalmannschaft schon ein bisschen am Boden, das muss man so sagen. Ich war im Football eigentlich eher damals schon in der Trainerausbildung tätig. Ich habe für den Deutschen Verband die Trainer ausgebildet. Ich habe in Bayern die Trainer ausgebildet. Und so kam dann auch der Kontakt mit dem Robert Huber, dem Präsidenten des Footballverbandes, zustande. Und klar war es dann so, dass wir aus Rothenburg aufgestiegen sind, so eine kleine Stadt, und direkt in die Playoffs gekommen sind, damals gegen die Braunschweig Lions. Und so ist man schon ein bisschen auf mich aufmerksam geworden. Und dann hat man mich gefragt, ob ich das Amt denn übernehmen möchte. Und klar, das muss man überlegen, da überlegt man ein bisschen. Aber dann sagt man natürlich zu, wenn man ambitioniert ist und sagt, hey, ich schaue mal halt mal, was da rauskommt. Und sicherlich auch blauäugig reingegangen, sicherlich sehr naiv gewesen mit dem, was da auf mich zukommt. Aber am Ende hat es geklappt. Und das ist der große Vorteil. Und dann war ich dann erstmal so Bundestrainer. Und dann musst du dir natürlich als allererstes mal einen Trainerstab zusammenstellen. Und was ich damals getan habe, waren 2 Personen, die mir ganz wichtig waren, die ich unbedingt wollte. Das war damals der Rudi Herrscher. Das war aus Rothenburg ein Trainerkollege von den Knights und Freund eben auch. Und aus Düsseldorf der Steffen Breuer. Die beiden waren so die wichtigen Pfeiler für mich in dem Trainerstab. Und danach waren es eigentlich nur Cheftrainer aus Bundesliga-Vereinen. Und ich weiß noch, wie an jemand mal sagte, das sind lauter Alpha-Tiere, um Gottes Willen, was gibt es? Und ich darauf geantwortet habe, es ist mir egal, ich möchte die Besten haben. Ich will, dass die Besten in der Nationalmannschaft sind. Im Nachhinein muss ich sagen, wow, was für eine Aufgabe. Also das war schon irre. Das war wirklich irre. Und die Diskussionen waren verrückt. Aber es war toll und es war ja dann auch erfolgreich. Wir sind dann die erste Maßnahme war in Rüsselsheim, eine Sichtungsmaßnahme. Und da haben wir dann schon festgestellt, dass die wirklich guten Spieler gerade eben kein großes Interesse mehr an der Nationalmannschaft haben. Und wir dann rekrutiert haben, auf Teufel komm raus und Leute angerufen haben. Und da waren die Verbindungen damals von Walter Rolfing ganz wichtig. Der war damals NFL Europe Trainer auch und einer der besten Trainer in Deutschland, leider schon verstorben. Und er hat da unglaublich gearbeitet und wahnsinnig viel gemacht. Und ich habe auch, muss ich sagen, vom Walter sehr, sehr viel gelernt nochmal. Ganz, ganz toller Trainer, der Walter gewesen. Dann haben wir dann Mannschaft zusammengestellt und dann ging es eben los ins erste Camp. Das war im Schwarzwald in einem Hotel. Sind wir da untergebracht worden und wir hatten die Trainingsstätten außerhalb. Und dann hat es zu diesem Camp auch wahnsinnig oft geregnet und wir waren komplett durchnässt und immer dreckig. Aber wir haben eine Mannschaft zusammengestellt und die Aufgabe war ja dann in Frankreich. Wir mussten nach Nîmes und in Frankreich das Spiel gegen die Nationalmannschaft in Frankreich zu spielen, um die Qualifikation für die Europameisterschaft zu haben. Und da sind wir runtergefahren, das haben wir auch deutlich gewonnen. Aber da war ich natürlich sehr aufgeregt, das muss ich schon sagen. Da war ich schon Tage vorher sehr aufgeregt und kam auch zu ganz witzigen Situationen, weil du natürlich angespannt bist, bis zum geht nicht mehr. Und dann muss das alles organisiert werden. Und da gibt es viele tolle Geschichten aus dieser Zeit, die dann da gemacht wurden und getan wurden.
Hast du eine Geschichte für uns?
Oh. Ich glaube, die für mich prägendste Geschichte war natürlich, der Walter war auch ein Alpha-Tierchen, also war ja auch Cheftrainer und NFL Europe Coach. Und der kam dann in Frankreich und sagte, wir brauchen einen Meetingraum. Die Defense braucht einen Meetingraum. Also er war Defense-Coordinator. Und ich sagte, wir haben aber keinen gebucht und das geht nicht. Und dann habe ich nachgefragt, was kostet das? Und dann waren das 800 Mark oder so. Also unglaublich teuer. Also, Walter, es geht nicht. Und der hat mich dann wirklich genervt bis zum geht nicht mehr mit diesem Meetingraum. Ich hatte dann mit dem Präsidenten gesprochen und der hat gesagt, das geht nicht, Martin, wir können das Geld, also das ist ja Wahnsinn. Und dann ging das wieder los. Also das war dann morgen nach dem Frühstück, ging das wieder los, dass der Walter mit dem Meetingraum anfing. Und wir waren in der Lobby gestanden, es waren Spielungen und so rum und ich bin ausgerastet und habe den Walter angeschrien. Ich war komplett durch mit den Nerven und habe den wirklich rund gemacht. habe ihn stehen lassen, bin weggegangen. Und einige Zeit später oder am Abend kam der Walter dann mit einer Flasche Champagner und sagt, Martin, das tut mir jetzt leid irgendwie, das ist nicht gut und das wollte ich nicht, ich verstehe das und lass uns einen Champagner trinken. Und dann haben wir uns an den Pool gesetzt, ganz alleine, und haben einen Champagner getrunken. Und das Witzige ist, diese Tradition haben wir beide, solange wir in der Nationalmannschaft gearbeitet haben, beibehalten. Wir haben immer vor einem Nationalmannschaftsspiel also nicht die ganze Flasche, aber ein Glas Sekt oder Champagner getrunken. Und das war an den ersten Orten. Wir haben dann zu einer Weltmeisterschaft, haben wir dann nachts um 12, wenn wir dann langsam fertig waren, das Hallenbad vom Hotel aufmachen lassen, damit wir am Wasser sitzen und uns ans Wasser setzen konnten. Also das ist so eine wirklich bleibende Geschichte, die wir zusammen erlebt haben. Und bei den World Games, da sind wir wie kleine Schuljungen dann am Abend in die Wakeboardbahn eingebrochen, durch über den Zaun geklettert, damit wir Wasser hatten und unseren Sekt trinken konnten.
Ach Gott.
Also ganz witzig, aber das waren so diese ersten Anfänge und diese Geschichten, die es da natürlich dazu gibt.
Oh, mega coole Story. Ja. Also aus einer krassen Situation dann doch eine schöne Tradition entwickelt.
Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und ich muss auch immer wieder sagen, der Walter Rohlfing war sicherlich ein schwieriger Charakter, wie wir wahrscheinlich alle sind, aber ein hervorragender Footballtrainer und Mensch.
Und was waren jetzt so die Lehren? Du hast ja gesagt, ihr habt hier die ganzen Alpha-Tiere mit reingeholt als Coaches und wurde gesagt, dass okay, hast ein bisschen unterschätzt. Wie bist du damit umgegangen, dass du die dann alle so abholen musst? Weil ich glaube, so eine Situation, wie du gerade erzählt hattest, das ist ja, glaube ich, wichtig dann, dass man sich einmal wirklich mal die Meinung sagt und danach ist aber auch gut und man hat Respekt voreinander und es funktioniert, stelle ich mir vor.
Na, ich glaube, Respekt hatten wir alle voreinander. Also das war auch unabhängig von dieser einen Szene. Es ist nur so, dass natürlich alle Cheftrainer vom Charakter her ihre Sachen durchbringen wollen. Und jetzt musst du das natürlich handeln, musst es irgendwie in eine Bahn kriegen oder in Bahnen kriegen, dass es auf die Mannschaft überläuft. Und als junger Trainer natürlich auch noch nicht die Erfahrung hatte, wie du das kanalisierst, die ganzen Sachen. Und das war schon spannend, was es für mich halt hieß. Es war in so einem Camp praktisch nie viel Schlaf, weil ich einfach dann alles nachts aufgearbeitet habe und sehr akribisch gearbeitet habe, jeder Spielzug nochmal angeguckt habe und nochmal aufgeschrieben habe, damit es auch wirklich passt und damit da keine Missverständnisse aufkommen und ich klar und deutlich dann auch sagen konnte, was ich will. Und das war sehr anstrengend, aber am Ende hat es mich geprägt, hat mich weitergebracht und für die Mannschaft war es eben immer erfolgreich.
Aus dieser Erfahrung machst du das heute dann anders heutzutage?
Ich brauche nicht mehr so lange.
Brauchst nicht mehr so lange?
Ich brauche nicht mehr so lange. Ich erinnere mich mal an eine Szene, da ist ein Kollege von mir nachts um 3 oder sowas aufgesprungen und hat gesagt, Martin, ich halte es nicht mehr aus, ich muss jetzt schlafen, ich gehe jetzt ins Bett. Und ich war völlig perplex, dachte, was ist denn jetzt los? Weil ich habe dann halt noch 2 Stunden gesessen und nochmal Video geguckt und nochmal geguckt. Und also die Zeiten brauche ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr, da macht man viel mit Erfahrung, aber als junger Trainer sitzt du halt davor und willst alles richtig machen, keine Fehler und schaust alles 5-mal an, ob es auch richtig war und richtig ist. Und ich denke, da wird man irgendwann souveräner und man braucht dann auch seinen Schlaf.
Ja, Schlaf ist dann auch mal wichtig. Ja. Genau, dann schließen wir das Kapitel dann noch ab mit den World Games. Also was war das genau für ein Event und ja, wie lief das ab? Ihr habt ja dann am Ende gegen den Gastgeber Schweden den dann auch geschlagen und Silber bekommen.
Nee, das war die Europameisterschaft gleichen Jahr. Die World Games waren in Deutschland.
Okay, ja.
Und die World Games sind ja die Olympischen Spiele für die nicht-olympischen Sportarten. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Das ist ein ganz tolles Erlebnis. Und ich habe jetzt erst wieder die Winter-Olympia angesehen und dann fällt man da auch wieder mal zurück, wenn man eben mit so vielen Athleten unterschiedlichster Sportarten zusammen ist, in so einem Dorf mehr oder weniger. Man trifft sich ja ständig und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Situation, das zu erleben, alle möglichen Länder, Menschen zu treffen und mit ihnen sich auszutauschen. Und dann, das war in Duisburg, waren die World Games damals. Und dann schon alleine beim Essen. Du sitzt beim Essen in so einem großen Zelt und überall sind andere Sportler. Also es ist einfach toll. Das ist einfach eine ganz tolle Atmosphäre. Das war sehr prägend und sehr schön auch in Duisburg zu erleben. Und wir mussten dann gegen Australien in der Vorrunde spielen und haben das Spiel dann deutlich gewonnen. 44-0, glaube ich, war das sogar. Also relativ deutlich gewonnen gegen Australien. Aber so Games fördern ja auch Freundschaften. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich Australien zeige. Der damalige Cheftrainer Paul Manera, mit dem habe ich heute noch Kontakt aus Australien. Und wir tauschen uns aus und schreiben uns und telefonieren. Das sind so Sachen, die einfach auch bleiben und die auch schön sind im Sport, dass sowas passiert. Und mussten dann gegen Schweden, die so ein bisschen der geheime Favorit waren, das Finale spielen im Duisburger Stadion. Vor einer riesen Kulisse waren, ich weiß gar nicht wie viel, 10.000 Zuschauer. Es waren also wirklich sehr voll, das Stadion. Mussten wir spielen und haben dann gewonnen und die World Games eben mit nach Deutschland gebracht.
Ich sehe es gerade in meinen Notizen. Genau, ich hatte es vertauscht. Ihr habt Schweden geschlagen, Gold geholt und dann einen Monat später bei der Europameisterschaft nochmal gegen Schweden dann spielen müssen.
Ja, genau. Und haben dann eben in Schweden knapp verloren und sind nur Vize-Europameister geworden.
Ja, einmal Gold, einmal Silber innerhalb von einem Monat ist doch gut.
Ist okay, ne? Kann man damit leben, ne? Ja.
Genau, dann bist du ja auch zum Coach of the Year 2005 in Deutschland gewählt worden.
Ja, ja, das würde ich damals, ja. Ist eine tolle Ehre. Das sagt man sich immer so, ja, Trainer des Jahres. Nee, das ist was Besonderes, das muss ich schon gestehen. Denn Trainer des Jahres, also gerade auch in Deutschland, heißt ja dann auch von allen mitgetragen. Nicht nur von einer Gruppe, in deinem Verein, in deiner Community, sondern das ist schon nach außen getragen und das ist schon was Besonderes und ehrt einen natürlich.
Dann gehen wir mal auf deine letzten beiden Stationen. Auf die anderen Stationen gehen wir im Laufe des Podcasts in den nächsten Folgen immer wieder tiefer darauf ein. Allerdings würde mich jetzt noch interessieren, wie das jetzt war. Du bist dann zu den Stuttgart Scorpions und da hatte eben Harald dann die Frage, wie lange war der Vorlauf mit der ELF, damit ihr da in die Öffentlichkeit auch gehen könnt, dass das eben kommt? Warst du gleich zu Beginn informiert? Wurdest du gefragt, als Coach beim Team mitzuwirken? War das dann gleich bei Search? Und ja, war das dann dir schon klar, als du zu den Scorpions bist, dass der Schritt wahrscheinlich kommen wird?
Oh, kompliziert. Also als ich zu den Scorpions ging, war das noch nicht klar. Also da gab es auch von den Search gar nichts. Da wusste man noch überhaupt nichts, sondern es war wirklich so, dass mich der Andy Meyer irgendwann mal dazu gebracht hat und dann hat er gesagt, Mensch, du musst das mal anschauen in Stuttgart, das sieht ganz gut aus, das wäre was für dich und komm mal mit. Und dann hat mich dort der Erwin Schmidt begrüßt und mit seiner wirklich enthusiastischen Art auch schon eingefangen. Und der Volker Lessing hat dann den Rest gemacht und dann habe ich eine Woche später oder zwei Wochen später unterschrieben. Wir dachten, dass wir eben in der GFL mit den Scorpions da etwas aufbauen. Und dann irgendwann später kam dann diese Idee der Search. Da hat der Patrick Isume angerufen und gesagt, Martin, ich habe da was, was hältst du davon? Und dann habe ich das vorgetragen. Eigentlich wollten wir das ja mit den Scorpions gemeinsam machen. Also so wie es jetzt Wien und Innsbruck macht, dass man eben über das Vereinssystem in das Profilager mitwechselt. Und das war uns ein ganz, ganz großes Anliegen, dass man das so macht. Und dann hat der deutsche Verband es ja völlig verboten und hat dann da wild um sich geschlagen und wirkliches Chaos meiner Meinung nach verbreitet. Und dann hat der Verein intern Angst bekommen. Dann haben also viele Jugendmannschaft, Damenmannschaft und so weiter gesagt, oh, was ist, wenn wir keine Lizenz bekommen? Dann hat die Vereinsführung noch gesagt, das fechten wir durch, das werden wir sehen, das glauben wir nicht, dass das so ist. Aber in einer Mitgliederversammlung würden die dann abgewählt. Aber sie hatten ganz klar vor, auch das Search weiterzumachen und weiter zu betreiben und haben mich dann gefragt, ob ich denn das bei der Search auch machen würde ohne die Scorpions. Und dann habe ich gesagt, ja klar, das ist ja ein interessantes Projekt und da würde ich gerne dabei sein. Und dann musste man das, wohl oder übel, ohne die Scorpions machen. Heute noch schade, wir finden es heute noch sehr schade. Und wenn ich sehe, was mit den Scorpions passiert ist, dass sie eben abgestiegen sind, finde ich das dreimal schade. Denn das hätte alles nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Aber da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Da gibt es Argumente dafür und dagegen. Ich bin der Meinung, man hätte das gemeinsam machen sollen und auch gemeinsam durchfechten sollen. Denn dann würden wir den Football auch weiterhin zusammen haben und nicht getrennt haben.
Gut, du wurdest dann von der Franchise Search offiziell dann gefragt und bist dann gewechselt.
Ja,
dann,
ganz genau. Also. Ja. Ich bin dann gewechselt. Man hat mich auch bei den Scorpions nicht mehr weiter engagiert. Also die wollten das dann auch nicht mehr. Die wollten dann den Trainerwechsel haben. Und dann war ich eigentlich ja arbeitslos, muss man sagen. Dann war ich erstmal arbeitslos und dann ist es aber relativ schnell alles gegangen. Das war dann ruckzuck.
Okay, also weil du dieses Vereinsstruktur mit rüberbringen, dich so dahinter gestellt hast, dass du das mit den Surge und Scorpions machen möchtest, dass sie dann gesagt haben, hey, das funktioniert dann nicht mehr, oder wie?
Genau, die haben gesagt, das geht nicht, das wollen wir nicht. Und die hatten auch andere Trainer dann schon. Also diese neuen Vorstände hatten dann andere Trainer schon, denke ich, in der Pipeline. Und dann haben sich eben getrennt.
Hm, ja, schade.
Ja.
Und wie kam es dann zur Teambildung in Stuttgart?
Meinst du jetzt die Search, wie wir haben das Team aufgestellt?
Genau.
Ja, wir haben dann Tryouts veranstaltet, genauso wie wir das jetzt tun, ein ganz großes. Und da kamen dann schon sehr, sehr viele Spieler. Und dann haben wir als Trainerstab natürlich auch telefoniert und rekrutiert und versucht und gemacht. Und dann haben wir eine Mannschaft zusammengestellt. Ja, das Produkt haben wir dann gesehen, leider nicht ganz so erfolgreich, wie wir uns das vorgestellt haben. Hoffen ja, dass wir jetzt besser werden haben. Aber immer die Maßgabe auch gehabt, dass wir dieses Homegrown, diese Idee dieser regionalen Spieler in den Vordergrund stellen und haben auch ganz wenige Spieler auch nur von außerhalb geholt. Die meisten kommen tatsächlich aus Stuttgart oder Umgebung.
Okay, also es waren dann schon auch Spieler, die vorher bei den Scorpions waren oder?
Ja, waren auch welche dabei, aber die meisten glauben immer, das waren so viele waren das gar nicht, wie man immer gedacht hat, dass wir die Scorpions ausgeblutet hätten oder sowas. Das ist nicht der Fall gewesen. Es waren nicht so viele Spieler von den Scorpions. Wir haben von vielen unterklassigen Vereinen Leute gefunden. Wir haben 5. Liga-Spieler gefunden. Der Paul Steigerwald kommt von den Silver Arrows, auch unterklassiger. Also wir haben dann wirklich aus der ganzen Region gesucht. Das muss man zugeben, ja.
Okay, und dann hast du solche Spieler auf dieses Niveau der ELF dann gehoben.
Naja, gehoben. Wir haben es versucht und mit einer 2-8-Saison kann man ja nicht sagen, dass es wirklich geglückt ist. Aber wir haben hart daran gearbeitet. Die Spieler haben wirklich mitgezogen. Die haben jede Trainingseinheit mitgemacht. Der Trainerstab war gut. Und wir erwarten einfach, dass wir jetzt besser werden, dass wir gewachsen sind daran, dass die Spieler mehr können. Wir bleiben ja beim Großteil unseres letztjährigen Kaders und hoffen jetzt, dass wir da einen nächsten Schritt machen.
Okay, ja, das war so die Frage, die Harald eben auch hatte. Und dann war ihm noch so ein weiterer Punkt, ob du es auch weißt, wie das andere Teams, jetzt Leipzig, Frankfurt, Barcelona oder Berlin oder Hamburg, wie es da so ablief?
Naja, ähnlich. Ich denke, Berlin ähnlich. Die wollten ja auch eigentlich erst mit den Adlern das gemeinsam machen. Dann ist es auch auseinandergegangen. Barcelona, glaube ich, hat die Franchise komplett neu aufgestellt. Frankfurt war ähnlich auch. Die haben aber auch relativ schnell gemerkt, oh, das mit dem Verband, das wird nichts. Sind dann schneller in die andere Schiene gegangen. Unterschiedliche Ansätze, aber am Ende einfach eine Mannschaft zusammenstellen, die schlagkräftig ist und die dann damit spielen kann.
Und wie hat es jetzt dann die Frankfurt Galaxy geschafft? Ich meine, die hatten ja die gleichen Voraussetzungen wie ihr jetzt in Stuttgart. Weiß nicht, ob die auch den Fokus auf regionale Spieler hatten, dann wirklich so eine Mannschaft aufzustellen, die ja dann relativ gut durch die Saison gegangen ist, ohne Größe in Schwierigkeiten gekommen zu sein.
Ohne jetzt irgendeinem der Kollegen zu nahe zu treten, aber Frankfurt hatte schon sehr viele Spieler von außerhalb. Die hatten aber auch die Universe praktisch mitgenommen. Also die Frankfurt Universe musste sich neu aufstellen und ist eigentlich fast geschlossen mit zu der Galaxy gegangen. Und das war natürlich ein eingespieltes Team. Das war ein eingespieltes GFL-Team, das da stand. Und da musste man nicht noch irgendwie einen Großteil integrieren, sondern der Großteil war da und man musste einzelne Athleten integrieren. Und so kam natürlich auch die Stärke der Galaxy zustande.
Weil das war, also sie waren schon stark die ganze Saison durch.
Das ist eine Nummer. Und Coach Kösling macht da eine hervorragende Arbeit. Der baut das Team weiter aus, der baut da dran. Also die werden nicht schlechter.
Okay, ja, mega, mega interessant, weil das hat mich eben damals auch so interessiert, was bei den Scorpions, dann bei den Surge oder auch wie andere Teams sich das aufgestellt haben, weil Harald hat so schön geschrieben, die fallen ja nicht vom Himmel, die Spieler, woher kommen die aber?
Nein, natürlich müssen wir die jetzt erstmal aus bestehenden Vereinen herausnehmen. Ja, das ist so. Das wird ja auch oft einmal als Vorwurf genutzt, dass wir das Vereinssystem einfach nur ausnutzen. Vielleicht bieten wir aber auch dem Vereinssystem den nächsten Schritt. die nächste Stufe in der Entwicklung. Vielleicht müssen wir es auch so sehen. Das Glas ist immer halb voll oder halb leer. Kann man sehen, wie man möchte, denke ich. Und der Pessimist sagt, oh, die machen da alles kaputt, die machen da was Neues. Der Optimist sagt, hey, das ist schön, da gibt es eine Chance. Und warum soll nicht ein Spieler diese Plattform für sich nutzen können? Denn die andere ist ja ausgequetscht bis zum geht nicht mehr.
Ich bin gespannt. Und es lief ja auch ganz gut an mit den Sponsoren. Ja. Und da sehe ich schon das Potenzial, dass es dann mehr Spieler gibt, die davon auch leben können, sich voll auf den Football konzentrieren und fokussieren können und nicht noch nebenbei einer anderen Arbeit dann
nachgehen. Das soll ja das Ziel werden, dass auch wir, so wie andere Sportarten, einfach eine Plattform bieten, in denen ein Sportler mal seinen Sport wirklich ausleben kann. Es werden ja keine Millionenverträge hier unterzeichnet. Da kriegt ja keiner jetzt wie bei der NFL oder im Fußball Millionen, sondern das sind alles Sachen, dass man sein Leben bestreiten kann. Und wenn man das als junger Mann einfach mal kann, finde ich, ist es doch eine schöne Sache, das mal ein paar Jahre zu machen und sein Studium vielleicht nebenbei noch zu absolvieren und das in seiner Vita zu haben, ist doch eine tolle Sache.
Absolut. Und wir haben es ja mittlerweile als Tradition schon nach den letzten beiden Folgen, dass wir auch mal kurz so NFL-ELF so Vergleich gemacht haben. Du hast es gerade schon angesprochen, die NFL. Denn da hatte mir Christoph die Frage gestellt, das letzte Regular-Season-Game der 49ers gegen die Rams, also ein Super Bowl-Champion gegen 49ers, wo ja hier auch dein Schützling Magne Socha, den du mit rübergebracht hast, da gespielt hat. Da war es ja dann so, dass die 49ers gegen Ende des Spiels einfach nur noch gelaufen sind und die Rams haben es einfach nicht geschafft, die aufzuhalten. Und ihm ist so eine Szene im Kopf geblieben, wo dann Head Coach der Rams, Sean McVay, so am Boden sitzt und streicht Spielzüge durch. Und da ihm dann so das Ding, passiert dann dir sowas ähnliches, dass du irgendwann sagst, okay, die funktionieren nicht mehr. Und ist es eigentlich bei Sean McVay, ich dachte, er macht eigentlich nur Offense-Coach und nicht Defense, oder hat er sich schon vorbereitet dann auf sein Offense, wenn die wieder aufs Spielfeld kommt?
Also ich vertraue tatsächlich meinem Defense-Coordinator da voll, aber du hast natürlich als Cheftrainer auch mal die Pflicht, da mal nachzufragen und nachzuhaken, wenn das gar nicht geht, und dann bringst du halt deine Meinung mit ein. Aber wenn ich jetzt als Offense-Spezialist einem Defense-Spezialisten meine Meinung sage, dann sollte es eine Meinung bleiben, denn es ist ja seine Entscheidung. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich meinem Defense-Coordinator jemals gesagt habe, mach das jetzt so und so. Ich habe ihm vielleicht gesagt, das und das fällt mir auf. Mensch, ändert das, mach was dran. Oder wenn es dann unter Strom ist, dann ändert das, mach das. Aber da muss man schon seinem Defense-Coordinator auch Vertrauen entgegenbringen. Und ich glaube, das hat der Sean McVay bestimmt getan. Also bin ich mir sicher, dass er das auch getan hat.
Gut, du vertraust dann deinem Defense-Coach, aber hast du als Head-Coach dann auch die Spielzüge von der Defense mit dabei?
Ich kriege die vorher, ja. Ich kriege den Gameplan von der Verteidigung auch vorher und ich schaue mir den auch an. Aber ich maß mich nicht an, da dem Andy Meyer jetzt zu sagen, hey, das ist jetzt scheiße oder das ist ein Kack. Ja. Also dafür habe ich ihn ja. Ne? Ja. Sonst kann ich es ja gleich selber machen, wenn ich da jetzt auch noch mir einbilden würde. Ich wüsste das alles.
Ja, das war eben dann die Frage, ja. Hat jetzt Sean McVay hier Defensive Coach mit unterstützt oder hat er sich vorbereitet auf sein Offense-Game, wenn die wieder dann draufkommen?
Also ich gehe eher davon aus, dass er sich auf den Offense-Plan konzentriert hat und sich überlegt hat, was passiert, wenn die scoren? Welche Spielzüge brauche ich dann ganz schnell, um die Zeit noch einmal zu nutzen? Also das wäre jetzt so eher meine Einschätzung der Situation, zu sagen, scheiße, wenn die jetzt da durchgehen. Und manchmal sitzt du dann da als Offense-Trainer und denkst dir, hoffentlich scoren sie, weil die Zeit läuft mir ja davon. Aber du kannst ja nicht sagen, lass sie scoren, weil du nicht weißt, ob du noch einmal scorst. Also, aber das sind so die Überlegungen, die man natürlich hat. Und ich denke eher, das geht in die Richtung, dass man dann ganz schnell überlegt, okay, wenn ich jetzt noch mal den Ball kriege, was muss dann passieren, ne? Das ist wichtig.
Ja, und in so einer Situation, wie du es gerade beschrieben hattest, man geht nie davon aus, so, ja, okay, wir lassen die jetzt schnell durchlaufen, sondern du gibst eigentlich immer alles, ja, oder?
Also. Ja, klar, natürlich. Ja, klar. Ja. Wäre ja nicht unbedingt sinnvoll. Ne? Also, die Situationen gibt es schon, aber wäre nicht sinnvoll.
Ja, weil bei so manchen Spielen denke ich immer mal schon, okay, haben die jetzt schnell durchlaufen lassen oder nicht? Ja.
Na, es ist situationsabhängig. Es kann schon auch mal sein, wenn du sagst, das klappt jetzt eh nicht und die vernehmen nur Zeit runter und deine Verteidigung ist an der eigenen 5-Yard-Linie und du nimmst 4 Versuche und dann scoren sie doch und du verlierst, dann überlegst du dir vielleicht schon, nee, komm, lass sie rein und dann habe ich noch über eine Minute und kann was produzieren.
Und ja. Kennst du dich dann auch so in so einer Das ist mal wegen hektischen, panischeren Situationen, wie es Sean McVay hatte, so am Ende vom Spiel, dass du dann so, okay, du streikst dann wirklich Spielzüge durch und raus und
ja,
magst
klar,
du schon auch dann, ja.
Ja.
Da ist dann irgendwann der Punkt, okay, die funktionieren einfach nicht, die sind dann raus.
Geht jetzt nicht mehr, kann ich nicht mehr brauchen, weg, dass der gar nicht im Blickfeld ist, der Spielzug. Ja, das, wenn du auf so ein Sheet schaust, geht dir ja viel im Kopf um und du musst ja dann denken, du denkst ja in der Defense-Aufstellung und überlegst dann, was geht. Und wenn dann irgendwas kommt, das könnte auch gehen, dann bist du ja weg von dem, was du eigentlich wolltest. Und deswegen versuchst du dann einfach, das zu minimieren und das Optimale rauszufinden.
Okay, vielen Dank.
Ja.
Dann kommen wir wieder langsam zum Ende unserer Folge. Also, wenn euch der Inhalt gefallen hat, teilt es gerne weiter, informiert andere Menschen, hey, da gibt es einen coolen Content, der die Überbrückung bis zur ELF-Saison mit aufrechterhält. Denn ja, wir möchten jetzt den Podcast schon bereits Sonntagabend zur Footballzeit um ca. 19 Uhr dann immer veröffentlichen, zumindest bis die ELF-Saison losgeht. Und dazu möchten wir dich darauf hinweisen, dass wir jetzt immer den jeden verdammten Sonntag mit auslösen möchten, damit ihr die footballfreie Zeit überbrücken könnt, denn die ELF-Saison geht Anfang Juni los. Bis dahin werden wir euch wöchentlich Sonntagabend dann die Folge bringen. Ihr könnt dann Montag früh natürlich dann auch reinhören. Und ja, abonniert uns bitte gerne, schreibt uns Nachrichten, wie es jetzt Katharina, Christoph, Mike, Harald und Marco bereits getan hatten. Und wir möchten ein interaktives Format damit aufbauen und das größer machen. Und wir haben noch ein Special, und zwar möchten wir in den ersten 5 Folgen, wenn ihr uns jetzt, ihr sagt, hey, ja, das ist cool, ihr habt Lust, uns damit zu unterstützen, dann postet doch hier einen Screenshot von der Folge mit dem Link zur Folge und verlinkt uns zum Beispiel auf Instagram unter football.hautnah oder auch auf Facebook, wenn ihr uns damit verlinkt oder auf LinkedIn, dann sehen wir das. Und Martin versucht, ein Freiticket für ein Spiel der Stuttgart Search dann für euch zu bekommen. Also wir verlosen dann unter allen, die daran teilnehmen. Wir sehen das ja dann vermutlich ein Ticket für die Stuttgart Search. Ansonsten lassen wir uns noch was anderes einfallen lassen. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und die letzten Worte, Martin, gehören wieder mal dir. Was hast du noch für einen Impuls für unsere Hörer?
Also Impuls ist, das mit den Karten, das kriegen wir sicherlich hin bei der Stuttgart Search. Da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir das so machen können. Und ansonsten wünsche ich allen eine tolle Woche, einen tollen Wochenanfang. Und es geht los. Beschäftigt euch am besten mit Football in der Woche und freue mich auf eure Fragen und hoffe, dass ich die auch dann nächste Woche wieder beantworten kann.
So sieht's aus. Also die Folge kommt vermutlich unter der Woche raus, aber dann ab Sonntag immer wöchentlich. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.